Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Social Distancing. Auswirkungen und Bewältigung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung. Wir grüßen euch aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Welche Auswirkungen hat das Phänomen des Social Distancing in der Corona-Zeit auf unsere Gesellschaft, aber auch auf jede und jeden Einzelnen von uns? Und wie bewältigen wir die Probleme, die mit der sozialen Vereinzelung auftreten? Dazu hört ihr jetzt ganz ausführlich Professor Dr. Stefan Mühlich. Er ist Professor für klinische Psychologie an der TU in Chemnitz. Der Verhaltenstherapeut wurde 1961 geboren und war zuvor unter anderem in Bremen, Berlin und in Dresden tätig. Achtung, das wird heute eine extra ausführliche Folge, aber das Zuhören lohnt sich in jedem Fall, versprochen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Stefan Mühlich.
Ich möchte beginnen mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Umgang mit der Corona-Krise. Derzeit fragen sich viele Menschen, ob die Corona-Maßnahmen notwendig oder vielleicht auch übertrieben sind. Dies wird auch in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Politik kontrovers diskutiert. Tatsächlich wird sich diese Frage erst lange im Nachhinein endgültig beantworten lassen. Momentan haben wir eine extrem schwierige Situation. Die ist gekennzeichnet durch folgende Merkmale. Die Situation ist neuartig. Wir haben noch niemals in Deutschland eine solche Situation, zumindest in der neueren Geschichte, erlebt. Es gibt wenig wissenschaftliche Evidenz zum Verlauf einer solchen neuen Pandemie in Deutschland und es gibt kaum praktische Vorerfahrung. Es gibt vor allen Dingen keine empirische Evidenz, also keine wissenschaftlichen Beweise und wissenschaftlichen Daten, die im Detail begründen können, wie man in einer solchen pandemischen Krise am besten vorgehen kann. Die Situation ist zudem komplex. Es gibt viele beteiligte Elemente, Einflussfaktoren und Prozesse, die man am Anfang noch nicht ausreichend durchschaut, die unklar sind, die man erst nach und nach auch wissenschaftlich lernen muss. Die Situation ist dynamisch, das heißt, sie entwickelt sich auch ohne eigenes Zutun oder egal was unternommen wird, von selbst weiter und zwar extrem schnell, teilweise exponentiell. Das ist für das menschliche Vorstellungsvermögen auch schwer zu erfassen, was exponentielles Wachstum bedeutet, wie extrem explosionsartig sich hier die Verbreitung steigern kann, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Und es ist auch unklar, in welche Richtung sich die Dynamik entwickelt und mit welcher Geschwindigkeit letztlich, wie man eine Geschwindigkeit beeinflussen kann durch bestimmte Maßnahmen. Es steht nicht fest, ob eine solche Dynamik unendlich weiter steigt oder ob sie sich doch schneller abflacht, zum Beispiel durch saisonale Einflüsse, zum Beispiel auch durch Witterungseinflüsse im Sommer. Zudem insofern intransparent, als keine ausreichenden Daten vorliegen und die Daten, die erhoben werden, zum Beispiel durchs Robert-Koch-Institut, zeitverzögert ankommen, nicht flächendeckend, nicht repräsentativ sind, sodass die Art der Datenerhebung, wie sie in Deutschland organisiert wird, in einem solchen Fall eben sehr unzureichend ist und der wissenschaftlichen Auswertung teilweise nicht die Information liefern kann, die für eine saubere, exakte Modellrechnung eigentlich erforderlich wären. Dies lässt sich aber nicht schnell ändern. Das sind Erfassungsroutinen über die Gesundheitsämter und andere Institutionen in Deutschland, die, wenn sie verändert und optimiert werden sollen, sicherlich einen langen Vorlauf brauchen und in der akuten Situation einer laufenden Epidemie eben nicht schnell umgestellt werden können. Das heißt, wir müssen mit all diesen Einschränkungen leben, auf unsicherem Informationsniveau die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu müssen. Der eingeschlagene Problemlöseweg ist also eine bestmögliche Annäherung an die Wirklichkeit zu erreichen. Und das heißt, niemand kann den Anspruch stellen, den Verlauf hellsehen zu können, wahrsagen zu können oder jetzt hier alle Elemente schon zu durchschauen, sondern man kann nur Schritt für Schritt eine bestmögliche Annäherung an das erreichen, von dem man denkt, dass die Epidemie hier verursacht wird und wie, in welcher Weise sie sich dann weiterentwickeln wird. Die Handlungsmaximen dabei sind einmal eine Schadensminimierung bei der Mortalität, also möglichst wenig Covid-19-bedingte Todesfälle hier zu riskieren. Zweitens aber, weil die Situation eben so unklar und so schwer berechenbar ist, eine Nutzen-Risiko-Kalkulation aller Schritte, die man hier einführt. Das gilt auch jetzt für die Lockerung, dass man eben alle 2 Wochen eigentlich immer schauen muss, was ist jetzt erreicht worden, was hat sich verändert und was ist vielleicht auch negativ verändert durch bestimmte Lockerungsmaßnahmen. Und dann muss alles, was wir tun, um der Epidemie Herr zu werden oder zu einer neuen Normalität zurückzukehren, eben dann in regelmäßigen kurzen Abständen von 2 Wochen höchstens evaluiert, das heißt bewertet werden und geschaut werden, haben wir das Ziel erreicht oder wurde es verfehlt, hat sich die Situation wieder verschlimmert, müssen wir nachkorrigieren oder ist die Situation positiver verlaufen als erwartet, können wir also diesen Weg einer Lockerung schrittweise weitergehen, ohne zu große Risiken einzugehen. Es geht also um ein vorsichtiges, schrittweises Vorgehen mit iterativer Neubewertung, das heißt immer wieder Schleifen einzubauen, die Situation neu zu analysieren und neu zu bewerten und die Handlungsmaßnahmen eben immer wieder neu anzupassen. Das ist kein Schlingerkurs, das ist kein Wechsel dauernder Strategien oder der notwendigen Parameter, Reproduktionszahl, Neuinfektionszahl und so weiter, sondern alles zusammen wird in den Blick genommen und man muss immer schrittweise diese Maßnahmen einführen und immer wieder neu bewerten und entweder weitergehen oder die Maßnahmen wieder zurückschrauben. Das erfordert von allen Seiten eben viel Geduld und auch das Vertrauen, dass man Schritt für Schritt eben hier den bestmöglichen Weg findet, aus dieser Krise wieder herauszukommen. Wir müssen uns bei all den durchaus wichtigen und richtigen Diskussionen über die Angemessenheit der Maßnahmen und die Pros und Cons auch zunächst mal vor Augen führen, dass die in Deutschland eingeführten Einschränkungen verglichen mit denen in vielen anderen Ländern sehr moderat sind. Die Maßnahmen in Deutschland sind viel näher am Modell Schweden als am Modell Frankreich, Italien oder Spanien. Insofern reden wir über eine Situation, die durchaus ärgerlich und belastend ist, die aber verglichen mit Situationen in vielen anderen Ländern noch sehr viel Freiräume lässt und uns insgesamt in unserer Lebensführung nur ein wenig beeinträchtigt. Es sind viel drastischere und schlimmere Einschränkungen denkbar im Notfall. Ich bin als Wissenschaftler sehr froh und positiv überrascht, dass die politischen Entscheidungsträger von der Bundesregierung über die Landesregierung und auch die Kommunen bislang sehr rational gehandelt haben und sich wirklich weitgehend auf wissenschaftliche Empfehlungen gestützt haben. Ich kann gar nicht genug betonen, dass die Wissenschaft die einzig vernünftige Orientierung zur Begründung von Handlungsentscheidungen in einer solchen Situation darstellt. Nur mit Hilfe der Wissenschaft kann es gelingen, dieses äußerst komplexe Problem zunehmend zu begreifen und gesamtgesellschaftlich nach und nach in den Griff zu bekommen. Und dieser Prozess wird sehr lange dauern. Da werden wir noch 1 bis 2 Jahre wahrscheinlich beschäftigt sein damit. Der wissenschaftliche Weg der Wahrheitsfindung ist naturgemäß mühsam und langwierig. Aber am Ende ist es der einzig zielführende. Alle alternativen Handlungsgrundlagen wie intuitive Einschätzung sind mit sehr viel höherer Unsicherheit und viel größeren Risiken verbunden. Wissenschaft ist nicht unfehlbar, aber ihr Irrtumsrisiko ist berechenbar und zwar ziemlich exakt und vergleichsweise zu allen Alternativen viel, viel kleiner. Wo es wie in diesem Fall keine sicheren Evidenzen, also ganz klare beweiskräftige Datengrundlagen gibt, muss mit wissenschaftlichen Methoden versucht werden, die Entwicklung bestmöglich zu schätzen und zu modellieren. Das heißt, mit Hilfe von Computermodellen zu errechnen, das sind komplexe Computermodelle, mit denen man errechnen kann, wie eine solche Epidemie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterentwickelt in verschiedenen Szenarien. Wenn man also eine Handlungsvariante gegen eine andere und eine dritte und vierte stellt, dann können solche Modellierungen die bestmögliche Schätzung abgeben, wie sich die Situation weiterentwickelt wird unter verschiedenen unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Da die Ergebnisse dieser Modellierung von den vorher eingegebenen Ausgangsgrößen abhängen, können die durchaus voneinander abweichen. Und dabei kann und darf es keine hundertprozentige Übereinstimmung zwischen allen Experten geben. Das ist sicherlich immer ein Bereich, über den man auch diskutieren kann, den man hinterfragen muss, den man auch korrigieren muss im Verlauf. Die allermeisten ausgewiesenen Experten international, und das sind Experten ganz verschiedener Fachdisziplinen, sind sich aber im Grundsatz über die Strategien relativ einig. Grundsätzlich abweichende Einschätzungen werden nur von wissenschaftlichen Außenseitern oder Pseudo-Experten vertreten. Und kein Politiker oder Bürger kann diese komplizierten Daten besser interpretieren als die Experten, die sich über viele Jahre damit wissenschaftlich beschäftigt haben. Da ist von uns allen ein Vertrauen in die Expertise gefordert. Es würde ja auch kein medizinischer Laie zum Beispiel auf die Idee kommen, dem Chirurgen vorschreiben zu wollen, wie genau er eine Operation durchzuführen hat. Und in gleichem Maße kann man als Nicht-Epidemiologe und Nicht-Virologe eben nicht sich anmaßen, hier die Entwicklung und die Sachlage besser einschätzen zu können als die dafür ausgebildeten wissenschaftlichen Experten. Nun sind die Empfehlungen auch nicht in Stein gemeißelt, wie wir alle gesehen haben, sondern wissenschaftliche Empfehlungen können und müssen sich ändern mit der Veränderung der wissenschaftlichen Erkenntnislage. Und das ist kein Nachteil. Das mag Menschen verwirren und sie denken dann, die ändern ständig ihre Meinung, diese Experten. Das ist aber nicht der Fall, sondern man passt eben diese Einschätzung der Lage dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt an. Und das ist keineswegs ein Nachteil, sondern liegt in der Natur der Sache und ist ausdrücklich so beabsichtigt. Ein Wissenschaftler muss seine eigenen Erkenntnisse und Vorschläge immer wieder kritisch hinterfragen und möglicherweise ändern, wenn sich herausstellt, dass diese Annahmen oder Berechnungen nicht optimal waren, dass sie nicht so eingetreten sind, sondern dass man sie korrigieren muss. Wenn Empfehlungen also verändert werden, ist das kein Zeichen von Unglaubwürdigkeit dieser Experten, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von durchgeführten Lernprozessen und Erkenntnisfortschritten bei den Verantwortlichen und ihrer Bereitschaft, eben nicht an einmal getroffenen Einschätzungen festzuhalten, sondern flexibel und rational immer wieder sich selber zu korrigieren und den Weg immer besser einschätzen und immer optimaler planen zu können. Das ist Wissenschaftsprozess und genau das brauchen wir jetzt auch in dieser Situation. Nicht alle Empfehlungen, zum Beispiel zum Mund-Nasen-Schutz, stellen sich, wie gesagt, im Nachhinein als optimal heraus. Aber es gelingt eben bislang sehr gut, aus den Fehlern zu lernen und die Strategien und Empfehlungen immer sehr schnell anzupassen und wieder zu prüfen und weiterzuentwickeln. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass die große Mehrheit der Bevölkerung diesen Prozess auch offenbar nachvollziehen kann und das Vertrauen in die Wissenschaft nicht nur behält, sondern sogar verstärkt hat und sich hier an die empfehlenden Maßnahmen halten und das auch sehr gut anscheinend nachempfinden können und reflektieren und auch von sich aus Sicherheitsverhalten umsetzen, selbst da, wo die Politik das noch nicht ausdrücklich gefordert hatte. Das ist doch ein Zeichen einer sehr hohen Selbstverantwortung in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie und kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt und warum nicht auch mal so formuliert, gelobt werden. Allerdings bestreitet niemand, dass diese Schutzmaßnahmen einen Preis, und zwar einen sehr hohen Preis, haben. Es ist offensichtlich, dass die Schutzmaßnahmen, der Lockdown oder Shutdown, wie er genannt wird, gegen die Pandemie auch erhebliche Schäden jetzt schon verursacht und noch viel größere Schäden in Zukunft weiter verursachen wird. Das ist sicherlich bitter, aber es ist die Wahrheit und es wird am Ende auch zu bewältigen sein. Allerdings werden wir mit erheblichen Schwierigkeiten kämpfen müssen und das noch relativ lange. Darauf müssen wir uns alle einstellen, darauf muss die Gesellschaft und jeder Einzelne sich jetzt auch schon innerlich einstellen. Das wird kein leichter Weg, es wird uns nicht in den Schoß fallen und wir werden mit einigen Mühen aus dieser schlimmen Krise irgendwann wieder herauskommen, aber es wird eben auch Schäden verursachen, die wir nicht verhindern können. Es geht dabei aber im Grunde nicht mehr um eine Entscheidung zwischen Schaden und schadlosem Herauskommen, sondern zwischen zwei Übeln. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es geht darum, wie viel Schaden nimmt man auf der einen Seite in Kauf, um auf der anderen Seite Schaden abzuwenden. Es geht um eine Nutzen-Schadensabwägung. Die Frage ist, welcher potenzielle Nutzen steht welchem potenziellen Schaden gegenüber? Ich meine damit, welcher potenzielle Nutzen der Schutzmaßnahmen steht welchem Schaden der Schutzmaßnahmen gegenüber? Oder auch umgekehrt gedacht, welcher potenzielle Nutzen einer, sagen wir, totalen Öffnung würde welchen Risiken jetzt jeweils gegenüberstehen? Spielen wir das gedanklich einmal gemeinsam durch. Die erste Frage wäre, was passierte eigentlich, wenn man die Corona-Pandemie als vergleichbar gefährlich einstuft, wie das einige tun, wie eine saisonale Grippe, eine Influenza, und keine besonderen Schutzmaßnahmen ergreift? Damit könnte man alle potenziellen Schäden der Wirtschaft zunächst mal vermeiden oder jedenfalls verzögern, aber wie hoch wäre der potenzielle Schaden auf der Gesundheitsseite? Derzeit haben wir eine vergleichsweise moderate Anzahl von Covid-19-Toten in Deutschland. Das ist noch im einstelligen Tausenderbereich und das ist verglichen mit einer schweren saisonalen Grippe, die so 20.000 oder 30.000 Tote fordern kann, vermeintlich auf den ersten Blick wenig. Und es stellen einige die Frage, ist das denn überhaupt eine Krankheit, die schlimmer ist als eine Grippe? Warum machen wir hier so einen Riesenaufwand, wenn doch bei einer normalen Grippe nie jemand irgendeine besondere Maßnahme ergriffen hat, außer Impfung zu empfehlen? Und hier wird jetzt ein Riesenaufstand gemacht. Ist das zu rechtfertigen? Und wenn man sich das genauer anschaut, ist das ein Trugschluss. Diese nur 7.000 oder 8.000 Toten, die wir jetzt im Mai, Ende, Mitte Mai 2020 haben, sind ja nur deshalb so gering geblieben, weil die Schutzmaßnahmen gegriffen haben. Wie wir aus vielen anderen Ländern an der Entwicklung sehen können, wäre es sonst sehr viel heftiger verlaufen. Und das kann man auch epidemiologisch modellieren, also mit Hilfe von computergestützten Modellrechnungen ausrechnen. Und die Experten gehen eben davon aus, dass die sogenannte Übersterblichkeit, das heißt die Überzahl an Toten durch Covid-19 im Vergleich zu dem, was sonst an Sterblichkeit in einem normalen Jahr durchschnittlich zu erwarten wäre, diese Übersterblichkeit wahrscheinlich in fünfstelliger Höhe ausfallen würde, das heißt über 100.000 Menschenleben kosten könnte, wenn man jetzt nichts getan hätte. Der Nutzen eines nicht vollzogenen Lockdowns, wenn man also die Situation einfach weiterlaufen lassen würde, wie bei einer normalen Grippe, ohne jede speziellen Schutzmaßnahmen, dann wäre der Nutzen zunächst mal kurzfristig betrachtet so, dass die Wirtschaft und das soziale Leben weniger belastet wäre. Es würde alles erstmal normal weiterlaufen. Aber das Risiko wäre eben hier, über 100.000 Menschenleben zu verlieren. Und dieses Risiko der Sterblichkeit würde sich dann auch natürlich letztlich wieder auf die Wirtschaft auswirken. Es wären viel mehr Menschen erkrankt, es werden viele mehr Krankheitsfälle und es sind sehr viel mehr Todesfälle, die ebenfalls indirekt natürlich dann die Wirtschaft vielleicht noch mehr treffen als jetzt, wo man drastische Maßnahmen ergriffen hat. Und dann ist es natürlich ethisch überhaupt nicht zu rechtfertigen, überhaupt Menschenleben in dieser Größenordnung aufs Spiel zu setzen. Und vielleicht nochmal zwei Zahlen dazu oder zwei Fakten. Es ist keineswegs so, dass nur ganz alte Menschen sterben, die noch eine begrenzte Lebenserwartung gehabt hätten. Das ist eine Fehlannahme. In Wirklichkeit, und die Daten aus England zeigen das ganz klar, verlieren die Covid-19-Patienten zwischen 11 bei Männern und 13 Lebensjahren durch diese Infektion. Das heißt, diese infizierten Patienten hätten ohne die Infektion, trotz aller Neben- und Vorerkrankungen, eben noch mehr als ein Jahrzehnt weiterleben können. Und es ist ja auch keineswegs so, dass es eben nur diese alten Menschen trifft, sondern es sind eben auch Menschen mittleren Alters und leider sogar Kinder betroffen. Und das sind alles ethische Fragen, die ganz klar in die Richtung zu beantworten sind, dass man ein solches Risiko einfach nicht in Kauf nehmen darf. Kommen wir nochmal zur anderen Seite. Wie hoch wäre der potenzielle Schaden, wenn man umgekehrt die Pandemie sofort und total ausrotten wollte? Wenn man also einen sehr langen Lockdown vielleicht von einem Jahr durchführen wollte und dann könnte man diese Epidemie vielleicht tatsächlich komplett austrocknen. Sie wäre dann nicht aus der Welt, sie würde vielleicht sogar irgendwann wiederkommen oder mit Sicherheit irgendwann wiederkommen. Aber zunächst mal könnte man die Infektionsrate auf Null drücken und die Neuinfektionsrate ebenfalls theoretisch auf Null drücken, wenn man jetzt extrem langen Lockdown praktizieren würde. Dann ließen sich über das, was wir jetzt durch die moderaten Maßnahmen hinaus schon erreicht haben, wahrscheinlich noch einige 1000 Menschenleben mehr retten, die nicht durch Covid-19 versterben würden. Aber ein solch extremer Lockdown würde eben zugleich auch extrem hohe volkswirtschaftliche und soziale Schäden verursachen, die dann indirekt auch wieder die Mortalität erhöht. Und zwar deshalb, weil in dieser Zeit eben viele Menschen aus Folgen des Lockdowns sterben werden, weil Operationen nicht durchgeführt werden, weil massive soziale Probleme, Existenznote entstehen, weil Stressbelastung auch die Todesrate erhöht, weil die Suizidrate steigt und aus vielen anderen Gründen, die man ebenfalls gut schätzen kann, würde ein totaler Lockdown ebenfalls wahrscheinlich dann noch größere Schäden verursachen als die Epidemie selber. Auch das ist richtig. Außerdem wären diese Schäden langwierig. Das heißt, Wirtschaft und Gesellschaft würden auf viele Jahre vielleicht für eine ganze Generation extrem beschädigt werden und die Lebensqualität der Bevölkerung würde massiv und anhaltend herabgesetzt werden. Es bleibt also eigentlich gar nicht die Entscheidung zwischen zwei Extremen oder zwischen zwei Übeln, sondern es bleibt die Entscheidung für einen rationalen und ethisch verantwortlichen Kompromiss, einen Mittelweg zwischen diesen beiden Zielen, Menschenleben zu retten und gesellschaftliche Schäden zu minimieren. Es wird vielfach und mit zunehmender Dringlichkeit die Frage gestellt, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und welche eventuell auch übertrieben sein können. Um diese Frage sinnvoll beantworten zu können, muss man sich zunächst vor Augen führen, wie diese Empfehlungen jeweils zustande kommen. Da anfangs keine wissenschaftlichen Daten oder auch praktische Erfahrungen im Umgang mit SARS-CoV-2, mit dem neuen Virus, existierten, muss auf wissenschaftliche Daten oder Studien aus ähnlichen Bereichen zurückgegriffen werden, zum Beispiel auf Studien mit anderen Coronaviren oder auch mit den Grippeviren, den Influenzaviren. Diese Ergebnisse sind natürlich nicht immer hundertprozentig übertragbar, aber noch am nächsten dran zu dem vorliegenden Problem. Und deshalb sind die abgeleiteten Schlussfolgerungen zwar noch fehleranfällig, aber immer noch die beste Grundlage, um überhaupt eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können. Mit zunehmend besserer Datenlage und immer mehr Studien kann die Lage und die Situation mit Corona-2-Virus auch immer besser eingeschätzt werden. Und man kann auf diese Weise die Empfehlungen für bestimmte Maßnahmen nach und nach optimieren, das heißt immer besser und angepasster gestalten. Das heißt, auch die Maßnahmen können sich durchaus teilweise einmal als unangemessen herausstellen, aber das weiß man eben immer erst hinterher. Zum jeweiligen Zeitpunkt dieser Empfehlung sind sie trotzdem gültig, weil es die bestmögliche Umgangsweise darstellt, wie sie zum diesen Zeitpunkt eben bekannt ist. Alles andere wäre Spekulation und könnte noch viel fehlerhafter sein. Also das Beste, was man machen kann, wenn man sich durch diesen Nebel bewegt, diese unklare Situation, ist, sich zunächst mal an das zu halten, was man weiß. Und man lernt dann oder versucht dann Dinge zu übertragen, die man aus anderen Bereichen gelernt hat. Das ist die bestmögliche Art und Weise, wie man ein unbekanntes Problem angehen kann. Es ist nicht fehlerfrei, es ist nicht hundertprozentig richtig, aber es ist eben richtiger als alles andere, was man in einer solchen Situation machen kann. Sowas wie spontanes Agieren oder intuitive Begründung, das führt in der Regel wirklich in die Irre. Und wenn die Maßnahmen später korrigiert werden, heißt das nicht, dass die Empfehlungen dann an sich wertlos waren, sondern sie waren eben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen der Verantwortlichen, der Zuständigen, der Wissenschaftler, das, was man in einer solchen Situation machen kann. Nehmen wir das Beispiel Schutzmasken tragen. Davon wurde anfangs in den ersten Wochen der Epidemie von Expertenseite abgeraten. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen liegen Studien vor, die zeigen, dass bei ähnlichen Viren eben ein Übertragungsweg durch einfache Nasen-Mundschutzmasken nicht blockiert wird. Das heißt, dass diese Masken zum Eigenschutz keine ausreichende Wirksamkeit entfalten und deshalb nicht sinnvoll sind. Der zweite Grund ist, dass man befürchtet, dass Menschen, die Masken aufhaben, dann leichtsinnig werden und sich geschützt fühlen und dann das Abstandsgebot gerade deshalb nicht einhalten und anderen, möglicherweise Infizierten, deshalb zu nahe kommen, weil sie vermeintlich und fälschlicherweise denken, die Maske würde sie schützen. Und das ist nicht der Fall. Und dann könnte man am Ende durch das Maskentragen eine höhere Infektionszahl riskieren, als wenn die Leute keine Maske aufhaben. Das war damals der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Nichtempfehlung des Masketragens. Es gab noch einen weiteren, aber pragmatischen Grund, der darauf hinauslief, dass man verhindern wollte, dass wenn alle Menschen jetzt die Märkte stürmen oder das Internet leer kaufen mit Schutzmasken, dass dann für die medizinischen Behandler, also die Personen, die Menschen, die im Gesundheitswesen direkt mit den Infizierten arbeiten müssen oder mit potenziell Infizierten, also Ärzte vor allem und Krankenschwestern, dass für diese Gruppen, die Hauptverantwortung tragen in der Epidemiebekämpfung, dass für die dann nicht genügend Masken dann mehr auf dem Markt zur Verfügung stehen. Diese drei Gründe also haben dazu geführt, dass am Anfang gesagt wurde, Masken tragen eher nicht. Mittlerweile hat sich die Einschätzung geändert. Zum einen gibt es neuere Studien mit dem neuen Virus und nicht mit alten Grippeviren oder anderen Viren, wo eben diese Schutzfunktion eindeutig widerlegt worden war. Es gibt also eben auch mittlerweile Studien, die zeigen, dass das Virus sich offenbar auch länger in der Atemluft hält, als man vorher gedacht hat und dass dann durch die Schutzmasken schon ein guter Effekt erzielt werden kann. Bei den einfachen OP-Masken, den sogenannten Mund-Nase- oder Nase-Mundschutz, ist kein hundertprozentiger Schutz gegen die Eigeninfektion gegeben. Das heißt, wenn man eine solche Maske aufhat und man kommt einem Infizierten nahe, kann man sich trotz Maske infizieren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben das Virus einatmet, durchaus zumindest ein bisschen geringer offenbar, als wenn man gar keine Maske trägt. Das Tragen des Mund-Nasenschutzes ist aber vor allem ein Schutz für die anderen. Wenn jemand jetzt unbekannt, unbemerkt sich infiziert hat und das Virus schon weitergeben kann, dann schützt das Masketragen davor, dass man durch feuchte Aussprache und Atemluft das Virus selber an andere übertragen kann. Und das ist ein sehr wichtiger und wirksamer Schutz und vielleicht der Hauptgrund, weshalb jetzt eben das Masketragen hier empfohlen wird. Und dann gibt es noch für Risikopatienten und für Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die anderen Masken, die hochwertigen, die FFP2 oder FFP3 Masken, die eben tatsächlich auch so gut filtern und so dicht sind, dass sie auch das Virus wirklich wirksam außen vor halten können. Und diese Masken dienen dem Eigenschutz. Das heißt, wenn man solche Masken trägt, dann ist das Risiko, dass man sich selber ansteckt, wenn man einem Infizierten begegnet, sehr klein oder nahezu ausgeschlossen. Im Grunde genommen wäre im optimalen Fall eine Verbreitung der gesamten Bevölkerung mit hochwertigen Masken also sinnvoll, damit sich jeder selber schützen und auch die anderen schützen kann. Aber solange nicht genügend dieser hochwertigen Masken zur Verfügung stehen, und das ist immer noch nicht der Fall, ist es nicht sinnvoll, das für jeden zu empfehlen, weil im normalen Alltag das Risiko, einem Infizierten zu begegnen in Deutschland derzeit eben doch nicht so groß wahrscheinlich ist. Und dann wäre diese Maßnahme übertrieben, vor allem dann, wenn es zulasten der Versorgung der Gesundheitsberufe ginge. Also sollte man das mit den FFP2-Masken nicht empfehlen. Anders sieht es aus mit dem Mund-Nasen-Schutz. Der ist verfügbar, der ist relativ preisgünstig, den kann jeder aufsetzen. Und damit schützt er andere vor der Ansteckung durch einen selber und ein bisschen auch die eigene Person durch das Virus, was vielleicht in der Raumluft sich bewegen kann. Das macht also viel Sinn, vor allem in geschlossenen Räumen. In der freien Luft sieht es wieder anders aus. Da wird das Virus offenbar sehr schnell verdünnt und weggeweht und deaktiviert. Und da kann man dann hat man kein so großes Risiko, dass man infizierte Luft einatmet. Aber in geschlossenen und vor allem in nicht belüfteten Räumen und in kleinen Räumen ist das eine große Gefahr. Und darum ist das eine sehr sinnvolle Empfehlung, jetzt in geschlossenen Räumen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder auch in Geschäften oder in anderen Räumen am Arbeitsplatz, eben eine solche Maske zu tragen. Es gibt natürlich Nachteile. Die Nachteile beziehen sich zum Beispiel auf die Möglichkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Es ist irritierend und sehr nachteilig, wenn man die Mimik und das Gesicht anderer Menschen nicht sehen kann. Das ist sicherlich eine Einbuße und gerade aus psychologischer Sicht auch nicht sehr wünschenswert. Aber in der Abwägung von Nutzen und Risiko ist das eine vertretbare Angelegenheit. Es gibt aber Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Asthmatiker oder COPD-Patienten oder anderweitig lungenkranke oder beeinträchtigte Personen, denen das Masketragen dann sehr schwer fällt und wo zumindest das durchgängige Maskentragen oder auch das Tragen der FFP2-Masken wirklich zur Atemnot führt, die dann ihrerseits wieder riskant ist und wo man eine andere Abwägung treffen sollte. Also gesundheitlich vorbelasteten Patienten kann man nicht empfehlen, jetzt über längere Zeiträume eine solche dichte FFP2-Maske zu tragen. Es ist dann nur nötig, wenn sie im Gesundheitsbereich arbeiten. In allen anderen Bereichen sollte man das eher nicht tun. Dann ist es wichtig, immer mal wieder Pausen zu machen, diese Maske absetzen zu können in einer geschützten Umgebung oder unter freier Luft, wo man eben normal durchatmen kann. Da muss der Betroffene eben sehr genau überlegen und sehr genau prüfen, inwieweit ihm das Maskentragen jetzt auch überhaupt zumutbar ist und möglich bleibt. Die zweite Empfehlung bezieht sich auf das Social Distancing oder Abstand halten. Und auch das basiert auf Studien, die versucht haben, wissenschaftlich exakt zu messen in Laborstudien, wie so ein Virusübertragungsweg genau abläuft und was eine kritische Distanz ist, mit der also solche kleinen winzigen Tröpfchen oder Aerosole, die den Virus enthalten, dann übertragen werden können von einem Menschen auf den anderen, indem man also quasi so kleine Nebelwolken aus der gesprochenen Luft des Gegenübers einatmet und da ist Virus drin und dann kommt es in den eigenen Rachenraum und kann sich dort dann ansiedeln. Das ist eben eine Gefahr und man hat dann in Experimenten genau versucht zu bestimmen, wie viel Abstand ist erforderlich, damit das nicht passiert und ab welchem Abstand ist das Risiko, dass hier eine solche Übertragung sozusagen von Rachen zu Rachen stattfindet, gegeben. Und da zeigt sich, dass der Abstand relativ gering sein muss. Alles, was über 1,5 bis 2 Meter hinausgeht, vermindert das Risiko sehr, sehr drastisch, dass hier, auch wenn man in einem Raum mit einer Person zusammen ist, hier das Virus übertragen werden kann. Aber es ist von weiteren Faktoren abhängig, zum Beispiel vom Volumen der Raumluft. Wie groß ist der Raum? Wenn es eine große Halle ist mit viel Luft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das einatmet, viel geringer. Der zweite Einflussfaktor ist die Zeit. Also eine kurze Begegnung reicht in aller Regel nicht aus. Wenn man an jemandem beim Einkaufen nur vorbeigeht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man sich hier infizieren kann. Wenn man jetzt aber 10 oder 15 Minuten oder noch länger mit einer infizierten Person gemeinsam in einem Raum verbringt, dann wiederum steigt das Risiko sehr stark an. Das hat man also aus Studien, einmal aus Laborstudien ermittelt, und man hat auch versucht zu rekonstruieren, wie die Übertragungswege sozusagen in der Lebenspraxis passiert sind, zum Beispiel in China, welche Familienmitglieder haben sich von welchen angesteckt, unter welchen Umständen. Und das Interessante ist, dass nicht jedes Familienmitglied sich angesteckt hat, auch wenn die in einer Wohnung gelebt haben, sondern eben nur ein Teil. Und man hat daraus bestimmte Schlussfolgerungen versucht zu ziehen, die darauf abzielen, was sind genau die Bedingungen, wie weit muss jemand entfernt sein, wie nah muss er mir sein und wie lange muss ich dieser Situation der fremden Atemluft, der infizierten Atemluft sozusagen ausgesetzt sein, damit eine Chance besteht, ein Risiko besteht, dass ich mich selber infiziere. Ganz besonders riskant sind Übertragungswege in großen Menschenmengen. Also da hat man Beispiele ja gefunden aus dem Skigebiet, wo eine Party ja sehr, sehr hohe Infektionsraten nach sich gezogen hat, wo Menschen im engen Raum in einer Party gefeiert haben. Dann gibt es Berichte aus dem Kölner Karneval oder aus dem nordrhein-westfälischen Karneval, wo es ebenfalls hohe Infektionsraten gab, immer dann, wenn Menschen sich nahe sind und dann auch laut singen oder lachen oder in anderer Weise eben größere Mengen Atemluft sozusagen ausblasen durch solche Aktivitäten wie Singen oder Lachen. Das ist dann fast so ähnlich wie das Niesen. Das sind also immer Effekte, die durch die Heftigkeit des Ausatmens sozusagen mehr Atemluft und mehr Virus in die Umgebung schicken und wo dann die umsitzenden Menschen das dann schnell einatmen können und sich schnell infizieren können. Also Schlussfolgerung, die Ansammlung eng beieinander stehender Menschen ist das allerwichtigste Gebot. Das muss noch eine ganze Weile verhindert werden. Das ist sehr riskant, also Massenveranstaltungen, Feiern, auch Fußballstadien, obwohl das ja an frischer Luft ist, aber hier sitzen die Menschen einfach zu eng zusammen. Das ist noch ein Gebot, eine Empfehlung, die wahrscheinlich noch eine ganze Weile zu Recht aufrechterhalten werden muss. Ich weiß natürlich als Psychologe und Psychotherapeut, dass all diese Maßnahmen unseren sozialen Bedürfnissen und vielleicht auch unserer Natur, unserer menschlichen Natur widersprechen und eine große Herausforderung darstellen. Ich sehe an vielen Patienten, mit denen ich rede, oder auch an anderen betroffenen Bürgern, die unsere Corona-Hotline angerufen haben, dass viele Menschen unter diesen Regeln auch jetzt schon ziemlich leiden. Nicht feiern zu können, nicht sich mit vielen Freunden treffen zu können, immer auf Abstand zu bleiben, keine menschliche, körperliche Nähe zulassen zu können, das sind schon erhebliche Einbußen, die nicht einfach sind und die auch unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit durchaus beeinträchtigen können. Die Herausforderung besteht also darin, zu schauen, wie wir eben über einige Monate diese Maßnahmen so anwenden können, dass das klappt und so durchhalten können, dass es uns nicht zu schlecht damit geht. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Die nächsten Monate, nicht nur in unserem Land, wie gehen wir damit um und wie können wir diese Situation bewältigen? Große Freizeitaktivitäten wie
Partys, Besuch von Diskotheken oder überfüllten Kneipen oder Fußballstadien und so weiter. Also solche Freizeitaktivitäten für eine Weile zu unterlassen, ist wahrscheinlich, auch wenn es bitter und schwer ist im Einzelfall, sicherlich möglich und wenn man die Notwendigkeit aussieht, auch für die meisten Menschen zu ertragen und zu akzeptieren. Viel schwieriger ist es aber mit denjenigen Aktivitäten, die für das Funktionieren der Gesellschaft notwendig sind, beziehungsweise die erforderlich sind, um die eigene wirtschaftliche Existenz zu sichern. Also Schließung von Firmen, von Gaststätten, von Freizeitbetrieben für die Betreiber jetzt oder von Schulen, Kitas und Universitäten. Das stellt tatsächlich ein enormes Problem dar, da hier die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt wird und bei Schließung eben hier unmittelbare und mittelbare langfristige Schäden verursacht werden. Es werden wirtschaftliche Einbußen in sehr großer Größenordnung hier verursacht. Es werden aber auch Existenzen gefährdet, also Arbeitsplätze, die verloren gehen, Firmen, die Insolvenz anmelden müssen, die ihre Mitarbeiter nicht mehr halten können, Schuljahre, die sehr eingeschränkt nur durchgeführt worden sind, wo vielleicht einige Schulkinder auch abgehängt werden, weil sie die erforderliche Betreuung nicht bekommen können, wo möglicherweise eben ein ganzes Schuljahr für diese Generation eben nicht angemessen durchgeführt werden konnte. Also auf dieser Seite gibt es natürlich sehr ernstzunehmende Schwierigkeiten und auch berechtigte Kritik oder Einwände, dass man hiermit sehr vorsichtig umgehen muss. Aber auch hier geht es, wie vorhin dargelegt, um diese Abwägung zwischen Nutzen und Risiken. Und wir müssen alle in gewisser Weise hier diese Nachteile, diese Schäden in Kauf nehmen, um noch größere Nachteile und Schäden langfristig vermeiden zu können. Aus psychologischer Sicht finde ich es wichtig, diese Entwicklung von Politikseite möglichst transparent zu gestalten und auch einigermaßen einschätzbar zu halten. Das heißt, immer dann, wenn Menschen eine Situation einigermaßen antizipieren, vorwegnehmen und planen können, dann kann man sich innerlich besser darauf einstellen und die Situation verliert einen erheblichen Teil an Bedrohlichkeit und Stresspotenzial. Aber auch für den Einzelnen bedeutet das, sich diese Situation, diese Abwägung immer wieder vor Augen zu führen, sich eben die Rationalität dahinter erklärbar zu machen, die nachzuvollziehen, zu verstehen und dann auch diese Maßnahmen innerlich mitzutragen. Für diejenigen, die jetzt auch selber persönlich davon betroffen sind, von diesen Nachteilen und Schäden, ist es natürlich umso schwerer. Aber auch das ist kein unlösbares Problem. Wir werden uns darauf einstellen müssen, viel zu helfen. Es wird auch ein gewisses Maß an Umverteilung notwendig sein, an staatlichen Hilfen. Und wenn Menschen jetzt in psychische Nöte geraten aufgrund dieser Krise und ihrer Folgen, dann gibt es ja auch viele professionelle Hilfsangebote. Und das möchte ich auch aus psychologischer und psychotherapeutischer Sicht nochmal ausdrücklich betonen, dass eben hier auch die Psychologen und Psychotherapeuten und auch ärztliche Berufsgruppen hier zur Verfügung stehen und die sollten auch möglichst rechtzeitig dann in Anspruch genommen werden, um zu verhindern, dass es jetzt hier zu gravierenden psychischen Beeinträchtigungen und Schäden oder sogar zur Entwicklung von psychischen Störungen und Krankheiten führt. Wer also den Eindruck hat, mit der Situation überfordert zu werden, der sollte auch nicht zögern, hier die entsprechenden Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und gemeinsam nach Wegen und Lösungen zu suchen, wie man bestmöglich und mit minimalem Schaden zumindest, auch wenn es nicht ganz ohne Schaden abgehen sollte, aber mit minimalem Schaden aus dieser Situation wieder herauskommen kann und in ein, zwei Jahren wieder in eine wirklich gute Normalität zurückkehren kann.
In der individuellen Wahrnehmung haben wir es mit zwei Phänomenen zu tun. Zum einen führen die teilweise gravierenden und als lästig empfundenen Freiheitseinschränkungen
und Beschränkung der Mobilität und der Möglichkeiten und der gesamten daran hängenden auch Folgen, auch der wirtschaftlichen Art, die erzeugen, also die Maßnahmen selber erzeugen häufig bei vielen Menschen Ungeduld, Unmut, Ärger und Wut. Zugleich ist die Epidemie an sich etwas Bedrohliches. Es ist eine unsichtbare und unkalkulierbare Bedrohung. Man weiß nicht, wie lange hält das an, wie stark wird es sich noch verschärfen oder auch wieder zurückgehen. Und das erzeugt in der subjektiven Wahrnehmung von Menschen in der Regel Verunsicherung, Angst, Ohnmacht und Kontrollverlust. Ganz besonders schwierig sind Situationen zu bewältigen, die unbestimmt sind, die man nicht vorhersehen kann, die man nicht durchschauen kann, die eben intransparent, unsichtbar ablaufen und mit deren Folgen man sich nicht auskennt, weil man nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen kann. Es ist also die Neuartigkeit und die Unkalkulierbarkeit und Undurchsichtigkeit, die hier in besonderem Maße so ein Grundgefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust erzeugen. Nun gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mit solchen Bedrohungssituationen umzugehen, sie zu bewältigen oder, wie wir in der Fachsprache sagen, welches Coping man hier anwenden kann. Es gibt Menschen, die sich sehr intensiv über die Situation informieren, die versuchen, die Maßnahmen zu verstehen, die sich wissenschaftliche Artikel anschauen oder aus den Medien versuchen, sich möglichst informationell auf dem besten Stand zu halten, um dann eben diese Situation damit sozusagen kognitiv, also geistig, unter Kontrolle zu bringen. Unter Kontrolle zu bringen in dem Sinne, dass man sie besser versteht, besser einordnen kann, dass man sie etwas besser kalkulieren und vorhersagen lernt und damit seine Unsicherheit und Ohnmacht reduziert. Das ist eine Form von innerer Kontrolle. Viele Menschen versuchen sich aber aus diesem psychischen Dilemma zu befreien, indem sie das ganze Problem an sich verleugnen oder bagatellisieren. Die neigen dann dazu, die Fakten zu negieren oder wissenschaftliche Erkenntnisse und halten das Ganze für Fake News oder zumindest für grenzenlos übertrieben. Einige lehnen moderne Wissenschaften generell ab und flüchten sich in wahnhafte Verschwörungstheorien. Und wenn man jetzt versucht zu verstehen, also aus psychologischer Sicht auch nachzuvollziehen, wieso einige Personen jetzt diese Art von Umgangsweise wählen, dann merkt man sehr schnell, das ist auch eine Form von Bewältigungsversuch. Man kann versuchen, die Bedrohung dadurch zu vermindern und sein Ohnmachtsgefühl aufzulösen, indem man Erklärungen findet. Das sind dann manchmal sehr einfache Erklärungen, verkürzte Erklärungen oder auch ganz falsche Erklärungen, die aber subjektiv ein Gefühl von Sicherheit und damit von Kontrollierbarkeit erzeugen. Dann kommt dazu, dass man mit einer Bedrohungssituation sehr viel besser innerlich klarkommen kann, wenn man sozusagen eine konkrete, sichtbare, fassbare Ursache findet, wenn es keine unsichtbare Bedrohung ist, sondern im besten Fall sogar, wenn man jemanden persönlich dafür verantwortlich machen kann. Dann kann die Angst und Unsicherheit sogar umgemünzt, transformiert werden in Wut und Ärger, die dann ein konkretes Ziel haben. Man kann dann also Personen oder Personengruppen verantwortlich machen für all diese Umstände und diese Belastung und diese Zumutung, wie das erlebt wird. Und diese Personengruppe wird als schuldig benannt und man kann seine Wut, seinen Ärger und seine Aggression dann an einen ganz konkreten Adressaten richten. Das hilft dann möglicherweise bei der Emotionsregulation. Das heißt, der Glaube an eine solche Verschwörungsideologie, zum Beispiel Bill Gates will hier die Weltherrschaft erringen und viel Geld verdienen mit Impfstoffen. Diese Vorstellungen sind völlig kontrafaktisch und auch schon längst widerlegt. Aber die Tatsache an sich, eine solche schuldige Person zu finden, reduziert dann kurzfristig möglicherweise bei einigen Personen ihre subjektive Angst und das Stresserleben und mag dann eben auch angenehmere Gefühle erzeugen. Auch Wut kann ein angenehmes Gefühl sein, wenn es eben die Ohnmacht überwindet und hilft,
Also die Angst eben zu adressieren an eine, oder die Wut zu adressieren und damit die Angst zu regulieren gegen eine bestimmte Person oder Personengruppe oder irgendein Ziel, das man verantwortlich macht. Also kurzfristig mögen solche Strategien helfen, um die Angst zu mindern und seine unangenehmen Emotionen besser zu regulieren. Aber langfristig ist es natürlich so, dass sich das Problem, wenn viele Menschen jetzt an Verschwörungstheorien anfangen zu glauben, langfristig für alle und vor allem für alle anderen verschlimmert. Und zwar deshalb, weil Verschwörungstheorien und der Nichtglaube an die Fakten, dieses Verleugnen von Fakten, diese irrationale Haltung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Wahrheit hier einfach zu verleugnen und zu ersetzen durch tatsächliche Fake News und ausgedachte Dinge, die sich eben nicht belegen lassen, die schlicht ausgedacht, gelogen oder sogar manchmal wahnhaft verzerrt sind. All das führt natürlich bei einigen Leuten dann dazu, dass sie leichtsinnig werden und dass sie sich falsch verhalten, eben weil sie denken, in Wirklichkeit müssen diese Maßnahmen gar nicht sein, sondern es steckt ja eine Verschwörung dahinter, das hat ganz andere Ursachen und ich muss mich gar nicht an Maßnahmen halten, weil deren Grundlage nicht stimmt. Wenn man so weit anfängt, die Wahrheit zu hinterfragen, dann führt das nicht nur in die Irre, sondern eben zu völlig unnötigen Risiken und man zu Risikoverhalten. Und dieses Risikoverhalten ist eben jetzt hier ausnahmsweise nicht nur auf die eigene Person beschränkt, sondern fatalerweise auf viele andere Menschen in der näheren und ferneren Umgebung. Das heißt, ein solches Verhalten wird dann asozial, weil es andere gefährdet in völlig unnötiger Weise und eben all den richtigen Empfehlungen total widerspricht. Und unter anderem deshalb sind diese Verschwörungsideologien eben nicht etwas, was man einfach so tolerieren kann und stehen lassen kann, sondern etwas, dem man wirklich mit aller Macht auch entgegentreten muss, mit aller demokratischen, natürlichen, argumentativen Macht und diesen Leuten widersprechen muss, weil man sonst hier eine Stimmung und eine Strömung erzeugt in der Gesellschaft, die nicht nur demokratieschädlich ist, sondern in diesem Fall eben tatsächlich auch die Bevölkerungsgesundheit massiv gefährden kann. Es gibt neben, sagen wir mal, psychisch auffälligen Menschen und Wichtigtouren unter diesen Verbreitern von Verschwörungsideologien auch einige Personen, die davon in irgendeiner Weise profitieren, zum Beispiel, weil sie irgendwelche Wundermittel verkaufen oder in anderer Weise hier ein Geschäft machen wollen mit diesen Ideologien, die sie verbreiten. Aber es gibt eben auch einige Personen, die diese Krise nutzen und die Diskussionen jetzt im Diskurs nutzen für eine politische Instrumentalisierung und damit versuchen eben grundsätzliche Zweifel zu sehen an der demokratischen Verfassung, an der liberalen Gesellschaftsordnung und an anderen Fundamenten unserer Gesellschaft. Und das ist durchaus etwas, mit dem man sich sehr kritisch auseinandersetzen muss und das für den Bestand der liberalen Demokratie durchaus eine Gefährdung darstellt. Ich möchte allerdings auch betonen, dass Kritik und Widerstand gegen Einschränkungen durchaus ihre positive Seite haben und nicht jeder Kritiker an den getroffenen Maßnahmen als Spinner abzutun ist. Ein kritisches Hinterfragen staatlicher Maßnahmen und die Ablehnung von Bevormundung und sogar die Renitenz gegenüber staatlicher Überkontrolle oder Willkür sind eigentlich ein sehr gesundes Phänomen und ein Ausdruck des urdemokratischen Bedürfnisses nach Freiheit und Selbstbestimmung. Jeder Bürger muss in einer liberalen Demokratie das Recht haben und auch ausüben dürfen, Kritik an staatlichen Maßnahmen zu äußern und sich auch willkürlichen Maßnahmen zu entziehen. Diese Freiheitsrechte dürfen nur in ganz besonderen Ausnahmesituationen und mit ganz eng begrenzter Definition eingeschränkt werden. Diese Bedingungen für Einschränkungen sind gesetzlich festgeschrieben Und ein solcher Fall ist eben mit einer weltweiten Pandemie eingetreten. Unter diesen ganz besonderen Bedingungen muss zum Schutz der gesamten Gesellschaft die das Freiheitsrecht der Einzelnen vorübergehend und im angemessenem Umfang eben auch eingeschränkt werden. Dennoch darf natürlich diese Beurteilung, diese Einschätzung auch selbst hinterfragt werden und muss Gegenstand von berechtigter Kritik bleiben und im gesellschaftlichen Diskurs hinterfragt werden und auch vielleicht immer wieder neu beantwortet werden. Es muss also möglich sein, natürlich auch alle diese jetzt getroffenen Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, in Frage zu stellen und möglicherweise auch Änderungen hier einzufordern. Ein großes Problem besteht aber dann, wenn hier unsachliche, irrationale, faktenfremde oder wirklichkeitsverzerrende Argumentationen herangezogen werden. Wenn also die Kritik an den Maßnahmen nicht wirklich sachlich begründbar ist, sondern nachweislich auf Fehlannahmen, Fehlinformationen oder gar gezielter Desinformation und Lügen basiert, dann ist diese Kritik natürlich nicht mehr gerechtfertigt und muss ihrerseits grundsätzlich hinterfragt und abgewehrt werden. Wie man leider in den sozialen Netzwerken und in den Medien mitbekommt, sind diese Verschwörungsideologien genau auf dieser Basis, dass eben eine irrationale Argumentation herangezogen wird, falsche Fakten oder verdrehte Fakten benutzt werden, um eine an sich richtige und evidenzbasierte Strategie zu verleumden, zu diskreditieren und aus ganz anderen Motiven abzulehnen. Und hier sehe ich eine wirklich sehr große und grundsätzliche Gefahr. Wenn nicht mehr die Wahrheit als Grundlage der Auseinandersetzung und der Diskussion anerkannt wird von einigen, dann verlieren wir alle die gemeinsame Basis für eine sinnvolle, gesunde und vernünftige Kommunikation. Wenn jeder anfängt, seine eigene subjektive Wahrheit zu entwickeln, dann endet jede Diskussion irgendwann im Wahn und wir können uns nicht mehr miteinander verständigen und das unterminiert die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Konsenses. Durch die erreichten Fortschritte und die Verlangsamung der Epidemie in Deutschland entsteht leider bei vielen Menschen der falsche Eindruck, wir hätten es jetzt schon überstanden. Auch die Diskussionen, die Beschlüsse zur schrittweisen Öffnung und zur Zurücknahme der Einschränkungen weckt teilweise falsche Erwartungen, wir könnten schon demnächst wieder zur alten Normalität zurückkehren. Das ist leider völlig falsch. Die Pandemie ist erst am Anfang und noch lange nicht vorbei. Die wird noch ein oder vielleicht zwei Jahre laufen, mindestens so lange, bis ein wirksamer Impfstoff für alle verfügbar ist und die Bevölkerung durchgeimpft wurde. Das kann nicht so schnell passieren. Das wird voraussichtlich 1,5 Jahre in Anspruch nehmen. Das heißt, wir müssen uns alle noch auf eine längere Phase der besonderen Vorsicht und Achtsamkeit und der Einhaltung von Sicherheitsregeln einstellen. So ärgerlich und unangenehm das sein mag, es wird keinen anderen Weg geben, ohne das Risiko wieder drastisch zu erhöhen. Gerade jetzt befinden wir uns noch in einer kritischen Phase. Es besteht jetzt noch die Chance, die Epidemie so weit zu drücken, dass auf einige hundert Fälle, dass dann tatsächlich wieder eine größere Öffnung möglich würde, weil bei wenigen hundert Fällen sich die Infektionsketten wieder gezielt verfolgen lassen könnten und dann unterbrechen lassen könnten. Das würde bedeuten, dass die übrige Bevölkerung dann tatsächlich wieder relativ normal leben kann und man nur noch die Infektionsketten verfolgen muss. Das erfordert aber gerade jetzt noch einige Wochen des Durchhaltens und der Einhaltung der Sicherheitsregeln, um diese Marge zu erreichen, wo das dann vielleicht möglich werden kann. Wenn wir jetzt zu früh wieder leichtsinnig werden und die Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigen, besteht umgekehrt ein wirklich großes Risiko, dass es in diesem Jahr noch eine zweite Infektionswelle gibt, dass die Epidemie dann erneut ausbricht und dann an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig und mit sehr viel größerer Wucht uns dann nochmal trifft, als jetzt bei der ersten Welle passiert ist. Bei der ersten Welle sind wir vergleichsweise in Deutschland glimpflich davon gekommen. Die zweite könnte dann umso heftiger werden. Also ob es uns gefällt oder nicht, wir werden nicht umhinkommen, noch für eine ganze Weile mit bestimmten Einschränkungen leben zu müssen. Viele Leute beginnen aber jetzt schon, und das ist noch zu früh, wieder leichtsinnig zu werden. Leider beeinflusst zudem eine kleine, aber sehr lautstarke Minderheit die Stimmung im Land negativ und unterminiert die Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Empfehlungen und die Bereitschaft, sich an diese zu halten. Das passiert auf den sogenannten Hygienedemos, das passiert vor allem aber leider im Internet, wo sehr viel Fake News, Falschmeldungen, Fehlinformationen und gezielte Desinformationen, wie gesagt, momentan stattfinden. Ich hoffe sehr, dass die übergroße Mehrheit der Menschen vernünftig und vorsichtig bleiben wird. Und zwar so lange, bis die Experten wirklich begründet die Empfehlung geben können, dass man jetzt wieder mehr Freiheiten wagen kann und aber dieses Risiko immer kontrolliert begleitet. Wenn das möglich ist, sind auch wieder mehr Freiräume möglich, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber es muss eben fundiert, geplant und kontrolliert begleitet werden. Und dann können wir auf der sicheren Seite bleiben und hoffentlich diese Epidemie auch langfristig gemeinsam gut durchstehen. Was ist jetzt aus psychologischer Sicht zu tun? Wie können wir mit dieser Situation auch über Wochen und Monate klarkommen und diese bewältigen? Zunächst mal ist sicher ganz entscheidend Geduld, Geduld, Geduld haben, nicht in Panik oder Aggression verfallen und die Zuversicht behalten. Das Problem besteht nicht ewig, sondern wird nach einigen Monaten überstanden sein. Das Problem wird früher oder später gelöst. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und nicht in Verzweiflung abgleiten, sondern es ist ein temporäres Problem, eine vorübergehende Phase, eine schlimme Krise, aber sie wird irgendwann vorbei sein. Dann ganz konkret nach Lösungen suchen. Wir müssen uns an die neue Situation im Berufsleben und Freizeit anpassen. Viele von uns sind ins Homeoffice ausgewichen und haben dort vielfältige neue Erfahrungen teilweise sammeln können. Die Schulen haben andere Organisationsformen entwickelt und müssen und können aber auch jetzt gewährleisten, dass Kinder sich hier nur mit geringerem Risiko noch gegenseitig anstecken können. Man merkt, dass oft mehr geht, als man anfangs gedacht hat. Wenn man sich erstmal darauf einlässt und kreativ bleibt, dann finden sich oft neue Lösungswege, die man entwickeln kann. Und wir müssen auch ganz gezielt mit Alternativen experimentieren und schrittweise herausfinden, was sonst geht, was anders geht, was wir zusätzlich oder in anderer Form machen können, wenn es in der bisher gewohnten Form gerade nicht möglich ist. Es gab bislang und gibt in Zukunft wieder mehr Freiräume, die wir nutzen können. Wir sollten diese Freiräume auch wirklich nutzen, wo es geht, und die notwendigen Einschränkungen eben dann eher leichteren Herzens als vorübergehende Maßnahmen akzeptieren und sich immer die vernünftige Begründung für diese Einschränkungen auch vor Augen führen. Weder die Experten noch die Politiker wollen die Bevölkerung ärgern oder quälen, sondern es geht ja letztlich darum, uns alle zu schützen und sich das immer wieder klarzumachen, wenn man hadert mit Einführung, wenn man belastet oder genervt ist von den Dingen, die nicht gehen, sich eben immer in diesem Moment auch nochmal klarzumachen, wozu das Ganze dient. Und dann kann man es auch besser akzeptieren und hinnehmen und sagen, okay, das ist eine Phase, durch die müssen wir jetzt alle durch. Und irgendwann ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Es wird wieder irgendwann normal sein. Das kann in einigen Monaten sein, das kann nächstes Jahr sein, aber früher oder später wird das eintreten. Es gibt auch viele Menschen, denen es gelingt, die Vorteile der momentanen Situation zu erkennen und zu nutzen. Diese Bewegungseinschränkungen hatten nicht nur Nachteile, sie hatten viele Einschränkungen und viele Probleme, die sie mit sich bringen, Aber es gab auch positive Seiten, dass man innegehalten hat, wieder etwas zu sich gekommen ist, dass einiges im Leben, was sehr hohes Tempo erreicht hat in den letzten Jahren, wieder etwas entschleunigt wurde, dass man sich auch klar macht, was die wirklichen Probleme sind im Leben und dass hier ein so großes Risiko droht, dass viele vergleichsweise kleine Alltagsprobleme daneben eben auch das als das erscheinen, dann als das erkennbar werden, was sie sind, nämlich tatsächlich nur relativ kleine Probleme und keine lebensbedrohlichen Herausforderungen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und diese Krise dient auch dazu, sich diese Relationen wieder bewusst zu machen und seine Wertmaßstäbe und seine Bewertungsmaßstäbe ein bisschen wieder zu adjustieren auf das, was ist wirklich wichtig im Leben und was sind Alltagsärgernisse, die eigentlich, mit denen man sich nicht so stark rumquälen muss, wie wir das häufig tun oder bislang getan haben. Weiterhin ist es wichtig, sich auf dem Laufenden halten natürlich, aber sich unbedingt aus seriösen Quellen zu informieren und sein Verhalten dann jeweils flexibel an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Und zwar immer so, wie das auch wirklich empfohlen wird und wie man das auch nachvollziehen kann, warum das jetzt so ist und warum bestimmte Lockerungen gehen und andere vielleicht noch nicht gehen oder nur eingeschränkt gehen. Und dann sollte man sich nicht verunsichern lassen durch diese Fehlinformationen, durch andere, die eigentlich gar keine Ahnung haben und die gar nicht Experten sind, sondern die hier wirklich Lügen verbreiten. Es gibt natürlich vielerlei tatsächlich gravierende, auch praktische und wirtschaftliche Probleme. Manche lassen sich schneller lösen, wenn man sich anpasst und Mittelwege findet und Kompromisse entwickelt. Andere werden erst im Laufe der Zeit zu bewältigen sein und erfordern wahrscheinlich dann noch eine gewisse Durststrecke. Wichtig bei all dem ist aber nicht die Überzeugung zu verlieren, dass wir diese Krise am Ende gemeinsam erfolgreich bewältigen werden. Wir arbeiten alle zusammen dran und wir können guter Hoffnung sein, dass das im nächsten Jahr spätestens auch alles mehr oder weniger in den Griff zu bekommen ist.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, mit eurem Like, eurem Daumen hoch oder eurem Kommentar, zum Beispiel bei Apple Podcasts, helft ihr uns ungemein und wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Also sagt bitte euren Freunden, Bekannten, Nachbarinnen und Nachbarn, dass es uns gibt. In der nächsten Folge hört ihr hier bei uns Hanna Jacobs. Die Pastorin und Autorin spricht über Seelsorge für ungewollt Alleinlebende. Für heute vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.